Aktiv Radyo Interview.
Aktiv Radio Gespräch, Aktiv Radio Interview. Es gibt meistens einfach ein Gespräch. Manchmal tut man sogar ein bisschen streiten bei Aktiv Radio. Aber der, den ich heute bei mir habe, mit dem kann ich nicht streiten, weil er sich nicht so richtig wird outen. Er kann das nicht. Er ist nämlich bei der SRG angestellt. Und wenn man bei der SRG angestellt ist, darf man sich einfach nicht outen. Das geht gar nicht. Sondern da muss man ganz streng politisch neutral sein. Und bei ihm ist es besonders wichtig, dass er ganz streng politisch neutral ist, weil er leitet immer die Abstimmungssonntag. Also jeder, der mal das Fernsehen angestellt hat, also ich muss sagen, das Schweizer Fernsehen, selbstverständlich SRF 1, und einen Abstimmungssonntag begleitet hat, kennt der Urs Leuthard. Jahrgang 1963, Fernsehmoderator beim SRF, Journalist und Autor. Ganz recht herzlich willkommen, Urs Leuthard.
Hallo und danke für die Einladung.
Urs Leuthard, Sie sind bei der SRG gelandet. Man hat lange gesagt, wenn man bei der SRG landet, dann geht es nie mehr her. Dann müsste man vielleicht ins Ausland gehen. ARD, ZDF vielleicht. Oder zu einem grossen Privatsender wie RTL oder Sat.1 oder so etwas. Also weiter geht es eigentlich nicht mehr. In den letzten Jahren hat es sich so ein bisschen ergeben, dass es sogar Leute gegeben hat, die bei der SRG wieder weg sind. Also die haben ihre Pensionskasse in Frage gestellt, die haben ihren super Salär in Frage gestellt und sind abgewandert zu den Privaten. Wie sieht das bei Ihnen aus? Wie lange sind Sie noch beim Schweizer Fernsehen?
Ja, Sie haben ja gesagt, mein Jahrgang ist 1963. Kann man kurz nachrechnen und merkt, es geht nicht mehr wahnsinnig lang, bis ich ordentlich pensioniert werde. Ob ich jetzt da in den nächsten 3 Jahren noch irgendeine total neue Karriere starte, ist eine andere Frage. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass ich bei der SRG bleibe. Aber ich habe vor allem den umgekehrten Weg gemacht. Ich war ja bei den Privaten. Ich habe dort angefangen. Bei Tele Zürich, bei Tele 24. Und dann bin ich nachher zu der SRG gegangen. Und das Problem, in Anführungszeichen, Problem war einfach, dass ich innerhalb von der SRG immer wieder einfach wahnsinnig spannende Angebote bekommen habe, spannende Aufgaben können machen. Und darum ist es mir noch nie langweilig geworden und habe ich eigentlich wenig Grund zum Weggehen.
Also ich habe schon einige Leute von der SRG oder von SRF Radio oder Fernsehen dürfen hier begrüßen am Mikrofon. Und eigentlich sind fast alle beim Roger Schawinski durch. Ja, das schafft man heute fast nicht mehr, dass man nicht beim Roger. Und dann sage ich immer, nein, hat er auch schon wieder. Das ist ja absoluter Wahnsinn. Haben Sie noch einen Bezug zum Roger Schawinski?
Ja, ich sehe ihn hin und wieder einmal noch. Er hat kürzlich einmal ein Jubiläum gefeiert. Ich weiß gar nicht mehr, was es für eins war. Aber wir sind dann wirklich die alte Schawinski-Familie, ist zusammengekommen, ist ein super Fest gewesen. Ich habe immer noch einen sehr guten Draht zu ihm und freue mich, wenn ich ihn sehe. Und ich bin ihm vor allem wahnsinnig dankbar, weil erstens, ich habe viel gelernt bei ihm. Und zweitens, als ich damals in Journalismus eingestiegen bin, im schon relativ hohen Alter von 34, hat mich sonst niemand wollen. Ich habe mich recht viel beworben unterschiedliche Medien. Und ich habe wirklich nur Absagen bekommen.
Zum Beispiel bei wem? Wer hat eine Absage geschickt?
Beim Radio damals, also Schweizer Radio, genau. Ja, beim Tagesanzeigen, bei der NZZ. Habe ich mich beworben und überall Absagen bekommen.
Aber die haben ja nicht Radio gemacht, gross, oder?
Wer?
Die NZZ zum Beispiel.
Nein, aber ich habe bei der Zeitung nicht mehr beworben. Ich habe mir ist eigentlich gleich gewesen.
Als was? Als Wirtschaftsjournalist?
Als Redakteur. Einfach. Ich bin dort als Kleiner. Ich habe gedacht, ich wollte jetzt einfach als Journalist einsteigen. Und habe mal geschaut, wo das geht. Und habe überall Absagen bekommen. Am Schluss ist der Roger Schawinski der Einzige, der mir eine Chance gegeben hat. Für das bin ich ihm immer noch sehr dankbar.
Wie ist das auf der Strasse, Urs Leuthard? Man wird erkannt. Ist das angenehm? Ist das unangenehm? Oder ist das, wenn man so politische Sendungen macht, eher weniger? Ist das mehr Britney Spears, die erkannt wird, und weniger der Urs Leuthard?
Ich fürchte, dass Britney Spears mehr erkannt wird.
Aber ich muss jetzt ehrlich gesagt sagen, oder Taylor Swift, oder wer auch immer. Also ich würde jetzt eher sagen, ich würde eher den Urs Leuthard erkennen. Bei den anderen bin ich nie so sicher.
Nein, das ist ja sehr angenehm in der Schweiz. Und ich muss sagen, ich finde das überhaupt kein Problem. Im Gegenteil, ich finde das sehr angenehm und fühle mich da recht privilegiert. Ich merke ab und zu, dass ich erkannt werde. Leute, die mich anschauen und dann irgendwie so zublinzeln oder so etwas. Oder ab und zu wird man auch angesprochen. Aber das ist ja wirklich, in der Schweiz ist das in einer sehr anständigen, respektvollen Art und Weise, so wie ich es bis jetzt erlebt habe. Und so in diesem Rahmen finde ich das ein Privileg, ehrlich gesagt.
Es geht wahrscheinlich ganz vielen Leuten so, dass wenn man jemanden sieht, den man von der Matschibe her kennt, und jetzt trifft man ihn im Coop an, dann sagt man, woher kenne ich jetzt den?
Genau.
Wer ist das schon wieder? Ja. Und dann grüßt er mich zurück und so, und dann sagt um Himmels Gottes Willen, wer ist jetzt das gesehen?
Ja. Oder es gibt die mich ansprechen und sagen, hey, warte mal, wo haben wir uns das letzte Mal gesehen? Und dann habe ich gesagt, ja, wahrscheinlich vor dem Fernsehen.
Genau. Nein, das gibt's relativ Sie viel. Sagen im Fernsehen.
Ja, oder? Genau, im Fernsehen, genau. Ja, das gibt natürlich viele, die mich einfach kennen und aber nicht so recht wissen. Woher kenne ich jetzt, die das Gefühl haben, sie haben mich das letzte Mal irgendeine andere Party getroffen oder was auch immer. Aber das finde ich lustig, manchmal kann man das auflösen und hat wieder jemanden kennengelernt.
Sie haben Matur gemacht bei den Benediktiner im Kloster Einsiedeln. Wäre das auch mal eine Karriere gewesen? Bruder?
Ganz schnell verworfen. Ganz schnell.
Also beim Eintritt von der Schule? Oder?
Ja, ungefähr. Also ich glaube, es hat ein paar Wochen gebraucht. Nein, ich bin erstens nicht wahnsinnig religiös gewesen. Also ich bin nicht in die Klosterschule Einsiedeln gegangen, weil ich so wahnsinnig religiös gewesen bin, sondern weil ich aus einem Arbeiterhaushalt komme, weil wir sehr beengte Platzverhältnisse daheim hatten. Und meine Eltern haben gefunden, wenn du ins Gymi willst, und ich kann unbedingt ins Gymi wählen, dann geht das nicht, dass du da noch mit zwei Brüdern zusammen in einem kleinen Zimmer schlafst. Du musst ja Platz haben, du musst ja Ruhe
also,
haben.
Das war ein Internat gewesen.
Ja, und ich bin nachher ins Internat gekommen, eben weil ich einfach, wie es daheim nicht gegangen ist.
Wie sieht das aus mit den Kosten? Daheim eine kleine Wohnung, das heisst, dass die Kosten eine Rolle spielen.
Genau.
Das hat man ja eine grosse Wohnung gehabt.
Absolut.
In Zürich sowieso.
Wir hätten uns das nie können leisten, das Internat. Das ist so. Wir haben damals wirklich Stipendien bekommen von der Stadt Zürich. Ja.
Und ich habe nicht gesagt, Sie können ja auch in Zürich noch in die Gimmer gehen. Warum gerade auf Einsiedeln?
Weil, also es gibt wie zwei Möglichkeiten gegeben. Ich hätte irgendwo wie bei einer Schwummermutter müssen unterkommen in der Nähe von der hätte wäre nicht Zürich in die Schule gegangen. Oder eben die andere Variante ist das mit dem Internat gewesen. Und ich glaube, man hat dort auch mal ein bisschen geschaut, wie der Leute hat sich da macht in der Schule. Habe erst nachträglich erfahren, offenbar der erste, mehr oder weniger der erste Arbeitersohn gewesen, der dort in der Stiftschule war. Und man hat, glaube ich, ein bisschen schauen, wie der sich tut und will ich relativ gute Noten anbracht. Mindestens die ersten paar Jahre.
Vom Erich Kästner gibt es ja ganz ein wunderschönes Buch. Das ist das «Fliegende Klassenzimmer». Das handelt ja auch in einem Internat. Hat es das dort angegeben? So Gruppen, die gegeneinander gekämpft haben und dann haben sie Schneeballschlachten gemacht und dann der Nichtraucher, ich weiss nicht, haben sie die Geschichte noch präsent vom «Fliegende Klassenzimmer»?
Nein, ich habe das Buch sicher einmal gelesen als Jugendlichen, aber ich habe es wirklich nicht mehr präsent.
Also eigentlich, jeder, der das liest, der will sofort in ein Internat gehen. Und er hat sich schon entschieden, zu welcher Position dass er gehen will, in welche Gruppe. Dass er gehen, zu denen, die auf jeden Fall die Schneeballschlacht gewinnen.
Also es hat ganz sicher Gruppen gegeben, es hat nicht Schlägereien gegeben, das habe ich tatsächlich nie erlebt, also mindestens nicht Gruppenschlägereien, vielleicht einzelne. Es hat natürlich Gruppierungen gegeben, ich meine, wir sind damals, glaube, wenn ich mich recht erinnere, etwa 200 oder 250 Interne gewesen. Also es ist natürlich recht die Büsche zusammen und dort gibt es Reibungen, dort gibt es Kämpfe, also gibt es verschiedene Gruppierungen. Es war auch sehr spannend gewesen. Wir haben ein wahnsinnig gutes Leben miteinander gehabt, wir haben gerade so im Sportbereich und im kulturellen Bereich mit Musik und so haben wir wahnsinnig viel machen. Aber ich muss also schon sagen, also eben wenn der Herr Kästner das Internatsleben so ein bisschen verklärt, dann muss ich das jetzt schon ein bisschen korrigieren. Also Internatsleben, ich bin als knapp 13-Jähriger bin ich ins Internat gekommen. Ich kann einmal im Monat dürfen ein Wochenende heimgehen. Ich kann wahnsinnig Heimweh gehabt. Ich habe meine Familie vermisst. Das war schwierig gewesen. Und das ist nicht einfach nur ein super Leben. Also mindestens ist es mir so gegangen. Vielleicht hat es andere gehabt. Aber ich finde, man kann sehr viel profitieren von einem Internat. Man kann vom Lernen her sehr profitieren. Ich habe von der Musik her zum Beispiel sehr viel profitiert. Das hätte ich sicher sonst nicht gemacht, wenn ich daheim gewesen wäre. Aber Es ist also schon noch hart in diesem Alter, einfach von der Familie getrennt
zu sein. Wie haben Sie von der Musik profitiert? Machen Sie selber irgendwie Musik?
Ja, also jetzt nicht mehr aktiv, aber ich habe damals die ganze Zeit Musik gemacht. Ich habe Klarinette gespielt, ich habe Saxophon gespielt, ich konnte vor allem im Orchester von der Studentenmusik Einsiedeln mitspielen. Und das war toll gewesen. Wir hatten eine super Band gehabt dort. Ich habe auch so Einzelbands mitgespielt. Wir haben Tourneen gemacht.
Und das ist vorbei jetzt, oder wie?
Ja, das ist vorbei.
Sie spielen gar nicht mehr?
Nein, ich habe noch ein Saxophon daheim und ab und zu nehme ich es noch führen und ein bisschen reintröten, aber es wird niemand.
Es ist einfach wichtig, dass man eine Wohnung hat, die einigermaßen gegen oben und unter Trittschall genau, sicher
genau,
sind.
Genau. Aber es ist schon eines von meinen Projekten, wo ich immer noch so ein bisschen nebendran habe und das Gefühl habe, irgendwann fange ich wieder an Musik zu machen, weil es ist etwas Grossartiges.
Eben, wir wissen ja den Jahrgang, dann wissen wir auch, wenn sie wieder anfängt.
Ja, genau.
Jetzt muss ich noch sagen, der Urs Leuthard gehört dazu, zu den CO2-Dreckschleudern. Er fragt sich jetzt, warum. Er hat nämlich eine Privatpilotenlizenz. Warum fliegen? Was ist das Spassige am Fliegen? Mhm. Ist das, wenn es mal politisch kracht, dass man noch fortfliegen kann? Was ist der Grund?
Soll ich von vorne anfangen?
Ich fange mal mit den Dreckschleudern an.
Warum fliegen? Ich bin immer fasziniert vom Fliegen. Ich bin, eben weil ich aus einer Familie komme, wo wir nicht irgendwie jedes Jahr ins Ausland in die Ferien sind, bin ich glaube mit 20 oder 21 überhaupt das erste Mal in einem Flugzeug gesessen. Und ich habe das faszinierend gefunden. Ich finde es bis heute faszinierend, irgendwie, wie das überhaupt geht, dass so eine riesen Maschine können fliegen. Also das Fliegen selber hat mich immer fasziniert. Es ist mir nie in den Sinn gekommen vorher, dass ich könnte selber fliegen könnte, weil das so außerhalb von allem war, wo ich gedacht habe, ist möglich, finanziell und überhaupt von den Fähigkeiten her. Und dann habe ich damals vor gut 20 Jahren meine Frau kennengelernt in Berlin. Und sie war dort schon Pilotin gewesen. Sie hat vor kurzem die Ausbildung fertig gemacht. Und darum habe ich mich dann relativ viel auf dem Flughafen mit ihr herumgetrieben. Und wir haben Ausflüge gemacht, habe ich toll gefunden. Und irgendwann habe ich gefunden, ja, das könnte ich doch auch. Und dann habe ich angefangen mit der Ausbildung und habe wirklich sehr viel Spass gehabt, habe immer noch sehr viel Spass.
Also, jetzt Punkt, wo Sie das alles selber noch haben finanzieren. Es ist nicht so, dass Sie für die Armee getaugt hätten als Pilot.
gar nicht. Nein.
Und was kostet denn das, so Lehrer fliegen?
Also Lehrer fliegen, ich habe die aktuellen Preise, wüsste ich jetzt nicht mehr gerade. Ich würde jetzt einfach mal so Handgelenk mal Pi schätzen, sicher 20.000, 25.000. Wahrscheinlich über einen Zeitraum von etwa 1,5 Jahren. Ich konnte das dort ein bisschen konzentrierter machen, weil ich wirklich meine Ferien noch nicht gegeben habe und das einfach in einem Druckkurs können machen in Deutschland. Ist ein bisschen günstiger. Aber ja, es ist nicht günstig und auch logischerweise Fliegen auch nicht. Einfach nur zu den CO2-Schleudern. Das muss ich mir wahrscheinlich das Etikett anheften lassen. Aber schon noch zwei Punkte. Der erste ist, ich habe kein Auto dafür. Und der zweite
ist... Also das ist Kompensation in dem Fall.
Genau, Kompensationsmaßnahmen. Nein, und das andere ist, oder die Flüger, die ich meistens fliege, die brauchen ungefähr 14 Liter auf eine Stunde. Und in einer Stunde ist man mit dem Flüger 200 km unterwegs. Das heisst, es würde auf ein Auto abgerechnet etwa 7 Liter auf 100 km machen, wenn ich es richtig rechne. Und da sind wir dann nicht unbedingt bei den CO2-Schleudern. Klar kann man sagen, es ist ja nur zum Vergnügen, müssen wir nicht machen. Das stimmt, hin und wieder machen wir zum Vergnügen Sachen, die vielleicht ein bisschen unvernünftig sind, das gebe ich zu.
Man muss ja glaube gewisse Stunden haben pro Jahr, sonst verliert man Berechtigung zum Fliegen. Wie viele Stunden sind es?
12. Reine Flugstunden.
Wo man am Steuerknüppel sitzt. Ja. Also nicht einfach nebenan sitzen oder so.
Genau.
Sondern das wird auch Buch geführt. Ja. Muss man das irgendwann nachher beweisen?
Ja, das muss man beim BAZL, im Bundesamt für Zivilluftfahrt, muss man das eingeben und die dann wieder die Lizenz erneuern.
Und was passiert, wenn man es mal ein Jahr nicht hat? Was passiert denn?
Ehrlich gesagt weiss ich es gar nicht, weil bis jetzt habe ich es immer erneuert. Also man darf dann sicher nicht mehr fliegen, wenn sie nicht mehr gültig ist. Ich weiss nicht genau, wie einfach oder schwierig das ist, die allenfalls wieder zu erneuern. Aber bis jetzt habe ich es immer wieder erneuert. Ab und zu knapp, ehrlich gesagt, von der Zeit her, aber es hat funktioniert.
Nach der Matur haben Sie sich entscheiden, was wird jetzt aus dem jungen Urs Leuthard. Und Sie haben sich entschieden, dass Sie Psychologie und Publizistik studieren wollen. Und nebenzu haben Sie noch ein bisschen bei den Medizinerinnen gefressen. Sie haben noch Sozial- und Präventivmedizin mit studiert. Wie kommt man zu der Entscheidung, Psychologie zu studieren? Wir Aussenstehende sagen, noch ein Psychologe mehr und noch einer, der für das Bruttosozialprodukt eigentlich nichts Gescheites macht. Wie kommt man dazu, Psychologie zu studieren?
Also, ich habe ja nie als Psychologe gearbeitet, muss man sagen. Aber das ist natürlich ein...
Das ist ja noch schlimmer, oder? Also Geld verbraucht von den Steuergeldern.
Psychologen, die wirklich gut arbeiten, die mit den Leuten arbeiten und auch arbeiten, ihnen irgendwelche sagen wir mal, schlimmere Entwicklungen vorwegzunehmen, die finde ich, die machen sehr viel für das Sozialprodukt. Aber ich will jetzt mich gar nicht für Psychologen in die Presse schlagen. Nein, bei mir war es eigentlich so gewesen, muss ich ehrlicherweise zugeben, das spricht nicht für mich, das war eigentlich eine negative Auswahl gewesen. Ich habe einfach mir überlegt, will ich das? Nein. Ich wollte nicht, interessiert mich nicht. Am Schluss bin ich bei der Psychologie gelandet. So ein bisschen am Schluss. Ich habe aber gefunden, es war wirklich ein super spannendes Publikum, ein super spannendes Studium gewesen. Nur habe ich am Schluss, nach dem Studium, eigentlich dann doch nicht so recht gewusst, was ich mit dem machen soll, weil eigentlich hätte ich dann müssen, wirklich eine Psychotherapeuten ausbilden, weil das ist ein neues Studium. Man hätte wirklich nur mal 2, 3, 4 Jahre müssen investieren für eine Psychotherapeuten ausbilden. Das habe ich nicht wollen. Und darum habe ich dann angefangen, auch wirklich in der Wirtschaft zu arbeiten. Ich habe zuerst im Gesundheitswesen gearbeitet, in der Ausbildung, und bin auch bei einer Bank gewesen, längere Zeit. Und eben von der Studiumkombination her noch, Publizistik habe ich gemacht, weil ich eben wirklich schon dort als, so ein bisschen als freier Journalist unterwegs war, am Wochenende für eine Lokalzeitung. Der Siltaler gibt es, glaube ich, jetzt nicht mehr. Habe ich so ein bisschen wirklich querbeet ein, Küngelzüchterverband, GV und irgendwelche Sportsachen habe ich gemacht, habe ich wirklich spannend gefunden. Und Sozial- und Präventivmedizin bin ich ein bisschen per Zufall drauf gekommen, weil es dort so freie Vorlesungen gegeben, der Uni Zürich, wo alle gehen konnten, vom Professor Gutzwiller damals, Sozial- und Präventivmedizin. Und das habe ich wahnsinnig spannend gefunden. Ich habe vor allem gemerkt, dass das wahnsinnig viel mit dem Studium zu tun hat, das ich hatte, also mit der Sozialpsychologie. Und habe dann einen Antrag gestellt bei der Unileitung, ob wir das dürfen, oder ob ich das dürfe als Nebenfach nehmen. Wir haben es zuerst nicht so Freude gehabt, und am Schluss ist es irgendwann gegangen. Das habe ich eine sehr spannende Kombination
gefunden. Was sagen Sie dazu, wenn man sagt, jeder zweite Primarschüler hat in der Karriere, also in der Primarschulkarriere, mal irgendein ist direkt oder indirekt mit einem Psychologen zu tun. Also 50% von allen Primarschülern haben ein kleineres oder ein grösseres Problem.
Ist das eine gesicherte Zahl?
Das ist eine gesicherte Zahl, ja. Ja, also aktive Radio steht oder hinter dieser Zahl. Oder? Das ist doch schon verrückt, oder? Kann man sagen, früher hat es das angegeben, aber sie sind einfach nicht erreicht worden, die Kinder, und man hat sie nicht entsprechend ernst genommen. Oder kann man einfach sagen, wenn einer heute am linken Zeh ein bisschen Bobo hat, dann wird er sofort erfasst und es passiert irgendetwas mit ihm?
Ich fürchte, das ist wirklich beides. Das macht mir auch Sorgen, ich merke das auch. Also, ich glaube, es gibt mehr Kinder und Jugendliche, die psychische Probleme haben. Das ist, glaube ich, ein Fakt. Und gleichzeitig tut man natürlich vielen auch ein Etikett anhängen. Ein Etikett kann auch befreiend sein, weil man merkt, vielleicht irgendjemand ist anders als die anderen, und dann kommt irgendwann eine Diagnose über und findet, aha, wegen dem ist das so. Kann durchaus befreiend sein. Aber ich glaube schon, es hat ein bisschen gewisse Ausmaße angenommen, dass man wirklich das Gefühl hat, man muss alles therapieren, man muss alles nochmal irgendwie anschauen, man muss allem irgendeinen Namen geben oder eine Diagnose geben. Und gewisse Sachen, ich meine, es gibt einfach in der Gesellschaft, bei den Jugendlichen, bei den Kindern, in der Gesellschaft gibt es einfach gewisse Bandbreite. Die einen können das besser, die anderen können das weniger gut, die anderen haben mit dem mehr Probleme und dafür können sie das besser. Und ich glaube, dort könnte man aus meiner Sicht durchaus auch ein bisschen grosszügiger sein und einfach sagen, es gibt eine Vielfalt und man lässt das auch so. Man muss nicht alles irgendwie stromlinienförmig machen.
Bei mir ist der Urs Leuthard am Mikrofon. Er ist bei der SRG und wir kennen ihn primär von den Abstimmungssonntagen, aber auch von der Arena her und von anderen Sendungen. 1984 bis 1990, Urs Leuthard, sind Sie schon mal bei der Schweizerischen Kreditanstalt gewesen. Das ist die Bank mit der lustigen Kappe, die heute immer noch alle anhaben. Und Sie sind in einem Teilzeitpensum, also während dem Studium eben angestellt gewesen, in der Mitarbeiterschulung. Urs Leuthard, haben Sie da irgendwie die Mitarbeiter schon schlecht ausgebildet?
Wieso?
Ja, also wir tun schnell...
Wir sind jetzt mal abgegangen.
Wir noch sagen, also aus der Schweizerischen Kreditanstalt nachher die wunderschöne Bank Credit Suisse geworden ist. Also man hat nicht Kreditanstalt gesagt, sondern man hat Credit Suisse gesagt nachher. Und zum Teil sind ja die Mitarbeiter, die Sie vielleicht in der Schule hatten. Was haben Sie falsch gemacht?
Ich glaube nicht, dass ich etwas falsch mache. Nein, aber was
das sagen eigentlich alle, ja, ich weiß schon, das ist Selbstverteidigung.
Was wirklich sehr spannend war. Oder? Ich habe eben, als ich dort 84 bis 90 bei der damals eben wirklich SKA-Kreditanstalt gearbeitet habe, während dem Studium, ist das eine wahnsinnig traditionelle und ein bisschen verstaubte Schweizer Bank gewesen. Und dann bin ich ja weggegangen und bin ein paar Jahre später nochmal zurückgekommen. 94 bis 97 habe ich nochmal dort gearbeitet. Und dort habe ich den Übergang erlebt, wo eben dann, wo es von der SKA zu der Credit Suisse gegangen ist, wo wirklich ein amerikanischer Banking-Stil drin gekommen ist, wo das Investment-Banking dazugekommen ist, wo man gemerkt hat, die ganze Kultur, die Banking-Kultur hat sich grundlegend geändert. Und ich glaube, das war der Anfang von einem wirklich total grundlegenden Wandel. Die Bank war nachher nicht mehr die gleiche gewesen. Die war viel mehr getrieben gewesen durch ein Profitdenken. Dort ist man Risiken eingegangen. Vorher war das aus meiner Sicht sehr eine defensive Bank gewesen. Aber dann hat man angefangen, Risiken eingegangen. Und ich glaube, das ist letztlich, ja, wenn man jetzt so ein bisschen historische Komponenten reinbringt, ist dort so ein bisschen Samenkorn gelegt worden für das, was nachher passiert.
Also der Anfang vom Ende?
Ich würde sagen, ja.
Also es ist
ja
gesehen, 94 bis 97 ja. haben Sie dort als internen TV-Moderator funktioniert. Ja. Ist das auch wieder Ausbildung gewesen? Also sind Sie als Ausbildungsfilme gesehen? Oder haben Sie die Verwaltungsrolle gegen müssen vertreten?
Nein, das ist wirklich eine spannende Sache gewesen. Wir haben dort das erste Schweizer Firmenfernsehen gegründet. SK im Bild hat das geheißen.
Aber nur für intern?
Nur für intern, ja. Und das ist noch mit so Videokassetten, VHS-Kassetten, ist das noch so verschickt worden. Das war also noch wirklich sehr urtümlich gewesen. Aber für mich natürlich eine wahnsinnig spannende Grundlage gewesen, zum wirklich auch Journalismus zu betreiben. Es ist logischerweise interne Kommunikation gewesen, aber ich habe das wirklich als Journalismus verstanden. Und ich und meine Kollegin, die wir das zusammen dort gemacht haben, Katharina Däuber, die nachher auch bei Tele Zürich und Tele24 und die unterschiedlichen KSTV in unterschiedlichen Formaten gearbeitet haben, wir hatten eine super Zeit gehabt dort und haben auch wirklich wahnsinnig viel lernen können. Alles ein bisschen unter Ausschluss von der Öffentlichkeit. 1997, eben, wo das Ganze sich gewandelt hat, wo die Credit Suisse oder die SKA zur Credit Suisse geworden ist, hat man dann auch plötzlich das auch nicht mehr wählen und dann hat man sozusagen unser Programm abgeschafft. Dort bin ich dann das erste Mal ein bisschen mit abgesagten Hosen gestanden.
Und unter anderem sind Sie nachher auch bei Cash TV gelandet? Ja. Aber glaube nur sehr kurz, oder?
Zwei Jahre.
Das ist relativ kurz. Ja. Sie sind zu Cash TV gegangen, weil Sie eigentlich ein wirtschaftsorientierter Mensch sind. Also Sie wären eigentlich ein Freisinniger. Eigentlich. Oder ist das einfach gerade der Job gewesen, der gerade offen war?
Jetzt muss ich ein bisschen eine Kurve machen da, weil eben vorher, also 97, und das ist für mich wirklich ganz ein entscheidender Punkt, 97 habe ich ja, eben nachdem dass das Projekt bei der damaligen Credit Suisse Bank abgegangen ist, habe ich eigentlich müssen entscheiden, will ich jetzt eine Banking-Karriere machen oder will ich jetzt doch noch Journalist werden, was ich eigentlich insgeheim ehrlich gesagt schon immer haben
wollen. Aber da muss ich auch fragen, Banking-Karriere. Sie haben ja gar nicht mit der Bank direkt etwas zu tun beim Business, oder? Sie sind ja Psychologe,
genau,
oder?
Genau.
Und dann haben Sie ja Mitarbeiterausbildung gemacht. Und das nächste Mal haben Sie die Mitarbeiterausbildung einfach noch mit Bild gemacht.
Genau.
Wo man sich verteilen kann.
Und dort hätte ich einen Führungsjob übernehmen in der Ausbildung. Relativ hohe Führungsjob.
In der Ausbildung. Also nicht plötzlich, dass Sie irgendwelche Portfolio verwaltet hätten oder
das
so.
Das wäre nicht gut gekommen bei mir.
Dann wäre das SK oder Credit Suisse noch viel früher in Bern abgegangen.
Ich glaube, definitiv. Nein, aber ich hätte dort wirklich einen sehr entspannenden und glaube auch einen wahnsinnig gut bezahlten Job können machen, eine Führungsposition in der Ausbildung von der damaligen Credit Suisse. Und habe aber dann wirklich gemerkt, jetzt muss ich glaub, wirklich mal in meinem Herz nachgehen und habe dann gekündigt und habe eben, was ich vorher schon erzählt habe, dann versucht einen Job zu finden im Journalismus, was nicht ganz einfach war. Und am Schluss bin ich beim Roger Schawinski gelandet, bei Tele Zürich und habe dann dort knapp 4 Jahre Tele Zürich, Tele 24 gearbeitet. Wahnsinnig spannende Zeit, wahnsinnig anstrengende Zeit. Ich habe dort schon ganz viel Haar verloren und nachher sind noch mehr dazugekommen. Aber einfach unglaublich viel gelernt und ein wahnsinnig tolles Team gehabt. Und dann habe ich einfach gemerkt, ich konnte so viel machen. Ich war VJ, ich war Produzent, ich war Nachrichtenchef, ich war stellvertretender Chefredakteur innerhalb von 4 Jahren. Wahnsinnig toll und spannend und herausfordernd und alles. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, ich würde gerne eigentlich moderieren. Und das war wie dort nicht möglich gewesen, oder hat sich einfach nicht ergeben. Und dann habe ich herumgeschaut und dann bin ich zu CashTV, weil dort mir die Möglichkeit geboten worden ist, eine Sendung zu moderieren. CashTV ist ja, also es hat einen Cash-Talk gegeben, das ist eine längere, fast nicht ganz so lange wie hier bei Aktivradio. Ich glaube, eine halbe Stunde haben wir dort gehabt. Und es war auch eine Wirtschaftssendung, in der wir eine Moderation machen konnten. Und das war der Grund, wieso ich da gegangen bin. Also weniger, weil ich jetzt gefunden habe, ich muss jetzt unbedingt Wirtschaftsjournalismus machen, sondern wirklich, weil ich dort wollte, die ersten Schritte in der Moderation machen.
Ist das CashTV in einem Fenster gelaufen von der Industrie? Genau. Also, das hat mir ja der SRG die Auflage gehabt, dass man die Industrie oder das Gewerbe oder wer auch immer
andere Medienunternehmen, private Medienunternehmen
reinlässt, genau. und diesen Sendegefäß erlaubt. Oder? Genau. Also, das CashTV ist eigentlich fremd produziert, aber über die Kanäle von der SRG nachher versendet worden.
Das ist richtig, ja.
Oder gesendet worden.
Genau, es war Ringier. CashTV war Ringier.
Und dann haben sie die Leute lernen kennen bei der SRG, nehme ich an. Also, ist das in der Studio aufgenommen worden von der SRG?
Ja.
Und dann haben sie die Leute lernen kennen?
Nein, ich habe Techniker zum Teil kennengelernt, weil wir mit denen gearbeitet haben, aber ich habe jetzt dort nicht irgendein Netzwerk aufgebaut. Also ich nehme an, Sie fragen jetzt, warum, wie ich dann zum Himmelswillen nachher zu der Arena komme.
Also Himmelswillen haben Sie jetzt
gesagt? Nein, das habe ich gesagt, genau. Ja. Aber ist
für ich habe noch mal eine neutrale Frage gestellt.
Wenn Sie es wissen?
Ja.
Ja. Das war wirklich spannend, weil eben, ich hatte einen spannenden Job bei CashTV und bin eben relativ kurz da gewesen, noch nicht mal 2 Jahre. Und dann habe ich tatsächlich in der Zeitung ein Inserat gesehen, Arena-Moderator gesucht. Das hat damals ist tatsächlich in der Zeitung ausgeschrieben gewesen. Und dann habe ich das gesehen und habe das irgendwie gefunden, ja, hey, das ist noch spannend, ich suche einen Moderator für die Arena. Und habe ich gefunden, wow. Und habe wirklich so mehr zum Spass zu einem guten Freund von mir, der mich auch so ein bisschen beraten hat, so von der Moderation her, habe ich gesagt, hey, schau mal, da suche ich einen Arena-Moderator. Dann sagt er zu mir, hey, da musst du dich bewerben. Ich habe gesagt, hey, spinnst du eigentlich? Das ist
aber Sie haben schon gewusst, dass das nicht beim Zirkusknie ist,
ja,
in der Arena, oder?
Ja, ich habe es gewusst. Und ich habe wirklich gefunden, es ist einfach 3 Schuhnummern zu gross. Wirklich 3 Schuhnummern
zu gross. Wer war der Vorgänger?
Das war Patrick Rohr. Dort war mein Vorgänger.
Und der Vorvorgänger?
Der Philippa Leutenegger.
Also er war der Erfinder gewesen, genau. Der Erste. Hm?
Genau. Genau. Und ich habe wirklich gefunden, ich meine, ich bin weder ein routinierter Moderator gewesen, ich bin kein Politmoderator und kein Politjournalist gewesen damals. Natürlich habe ich bei Tele-Zürich und Tele24 auch politische Themen behandelt, aber ich habe mich niemals als politischer Journalist bezeichnet.
Und das spricht jetzt für SRF, dass man sie genommen hat, oder nicht?
Ja, würde ich jetzt mal sagen. Nein, vor allem, ich habe ja ein Casting gemacht. Ich habe mich dann tatsächlich, wo mein Freund gesagt hat, hey, das musst du machen, ich zuerst gesagt, spinnst du eigentlich? Und irgendwann habe ich gesagt, ja, also, dann mache ich es halt, ich kann ja nichts verlieren. Also habe ich es gemacht und dann hat es ein relativ aufwendiges Casting gegeben. Wir haben wirklich Probe, also eine Arena mit richtigen Politikern haben wir gemacht, das habe ich müssen moderieren. Und offenbar habe ich dort eine relativ gute Falle gemacht. Ich glaube, es ist, man hat gemerkt, dass ich mich in ein Thema hineinschaffen kann. Man hat gemerkt, dass ich irgendwie das offenbar von der Moderation her einigermaßen gut anbringe. Und dann hat man mir die Chance gegeben, wo ich immer noch wahnsinnig dankbar bin dafür. Und darum habe ich vorher gesagt, um Gottes Willen, weil ich tatsächlich gefunden habe, hey, das ist zu grosse Schuhnummer.
Also mit dem Gottes Willen doch nicht FDP, eher CVP oder die Mitte in dem Fall?
Ich glaube, das ist mehr meine Klostervergangenheit.
Ah, Benediktin.
Ja, genau. Ja.
Selbstverständlich habe ich jetzt genau. Schon wieder vergessen. Ja. Die Arena-Zeit ist 6 Jahre lang, glaube ich, gegangen. Ja. Mhm. Ist man dann noch ein bisschen tilt an und für sich? Also, ja. Wenn man das 6 Jahre lang gemacht hat, Und immer wieder die gleichen Gesichter hat zu verschiedenen Themen, dass man irgendwann sagt, eigentlich weiss ich schon, was du sagen
willst. Das ist ein bisschen so, aber es ist der Tilt, also es ist tatsächlich, nach 6 Jahren ist ein bisschen der Tilt gekommen, das ist wahr. Und, aber weniger von dem her, weniger von den Themen her und von den Leuten her, sondern was man sich schon muss vorstellen. Ich meine, am Freitagabend war die Sendung, das war das Dessert. Und die ganze Woche durch hat man ja versucht, die Sendung auf die Beine zu stellen. Vom Thema her, was macht man, wer tut man einladen, wie tut man sich vorbereiten auf die Sendung. Und dort, es ist jede Woche ist es Kehr gewesen. Weil man hat immer mit irgendjemandem gestritten. Egal, was man für ein Thema genommen hat, die Partei X hat dann gefunden, hey, geht es eigentlich noch? Die Partei Y hat gefunden, wieso haben wir nicht das Thema? Und dann hat man den eingeladen und haben sie geheißen, wieso nehmen wir nicht den? Und ich komme nicht und warum nicht den? Also es ist einfach, jede Woche ist es ein Gestritten und ein Kehr gewesen. Und das ist part of the game, das sage ich überhaupt nicht dagegen, es ist part of the game, aber es ist einfach nach 6 Jahren hat man es irgendwann gesehen und dann finde ich, gibt es eben wie 2 Varianten, entweder man hört auf und lässt wieder jemanden neuer an, der mit wirklich total neuer Energie drin geht, oder man fängt an zynisch werden und ich kann nicht wieder zynisch werden und habe gefunden, gescheiter, wenn ich abgehe.
Und was bedeutet das, wenn man so eine Sendung verlässt, muss man dann den Nachfolger briefen irgendwie? Haben Sie mitgeholfen, den suchen?
Nein, das war natürlich nicht meine Aufgabe gewesen. Ich hatte jetzt in dem Sinn das Glück gehabt, dass mein Nachfolger ist ja der Reto Brennwald gewesen. Und der Reto Brennwald war damals schon Rundschau-Moderator gewesen. Und ich wollte, irgendwann haben wir glaub, so wie gemerkt, er will gerne zur Arena und ich will gerne zur Rundschau. Und dann haben wir, ich weiss ehrlich gesagt nicht mehr genau, wie das gegangen ist, ob wir das wie ein bisschen ausgedealt haben, aber irgendwo auf jeden Fall sind wir im Gespräch gewesen und haben dann wie gemerkt, das wäre eigentlich ein super Deal, ein super Abtausch. Und so ist dann tatsächlich auch gekommen. Das haben wir logischerweise nicht selber können bestimmen, das ist die Chefredaktion.
Aber ihr habt euch so gegenseitig beworben?
Wir haben uns, eben, ich weiss es wirklich
nicht mehr. Aber die sind sehr lösungsorientiert gewesen, ja, für sich, oder? Die haben euch einen Chef das Problem weggenommen, oder?
Im Prinzip ja. Eben, ich kann nicht mehr genau sagen, ob wir uns wirklich so als Päckchen, als Auswechselpäckchen beworben haben. Aber auf jeden Fall ist es wirklich so gelaufen. Das war eine super Lösung, weil er hat wahnsinnig gern und gut nachher die Arena gemacht. Und ich hatte wirklich Spass gehabt, in den Rundschatz zu wechseln. Und darum war das eigentlich ein super Wechsel gewesen, so.
Irgendwann sind Sie dann bei den Abstimmungssonntagen gelandet, im Bundeshaus. Das ist ein riesen Wechsel, glaube ich. Oder? Also, wenn man in der Arena ist, dann ist man eben der Dompteur. Man tut die Leute so ein bisschen fighten und dann tut man vielleicht das Glas Bier mit trinken und dann ist das gut. Aber jetzt als verantwortlich im Bundeshaus und Abstimmungssonntagen, da ist man auf einer komplett anderen Ebene und komplett anderen Seite. Wie ist der Wechsel nachher gesehen?
Darf ich schnell etwas korrigieren? Ich mache ja die Abstimmungssonntagen seit wirklich 22 Jahren. Also als ich mit der Arena angefangen habe, habe ich auch mit der Abstimmungssonntagen angefangen. Das hat mich jetzt eigentlich über meine ganze Karriere bei SRF hat mich das begleitet. Das heisst, das ist mit parallel gelaufen. Das, was zusätzlich jetzt gekommen ist, die Leitung vom Bundeshausteam in Bern, das ist jetzt seit 5,5 Jahren. Das ist neu dazugekommen.
Wo ist denn eigentlich der Arbeitsplatz?
Bern. Für mich ist jetzt Bern. Aber die Abstimmungssendungen machen wir aus Zürich.
Und wohnen denn Sie selber
in Zürich?
In Zürich?
Ja, genau.
Fast jeden Tag Zürich-Bern?
Ja, mehr oder weniger. Ja. Mhm.
Und warum nicht in Bern? Warum in Zürich?
Also erstens wegen der Familie. Kinder sind in die Schule gegangen und haben sich wahnsinnig, oder fühlen sich wahnsinnig wohl dort, wo wir leben. Und ehrlich gesagt, ich finde Bern eine total spannende Stadt zum Wohnen und auch zum Arbeiten, weil es zum Arbeiten finde ich es wahnsinnig spannend und vor allem auch für die Art von Arbeiten, die ich jetzt mache, im Bundeshaus, weil es ist alles wahnsinnig eng zusammen. Ich meine, die Politiker sind alle um die Ecke rum, im Bundeshaus, der Bundesrat ist gerade um die Ecke, alle Ämter, viele Organisationen, die irgendwie politisch tätig sind, sind alle in Bern präsent. Also man hat alles wahnsinnig nahe. Das ist super spannend. Ich finde es auch wahnsinnig eine schöne Stadt, Bern. Ist ja UNESCO-Welterbe, die Lauben und so. Aber ehrlich gesagt, und da werde ich mir jetzt wahnsinnig wenig Freunde machen damit, ich finde es zum Leben finde ich es halt schon ein bisschen langweilig. Da bin ich lieber in Zürich.
Doris Leuthard, ja. Ex- oder Altbundesrätin, ja, ist Ihre Cousine. Mhm. Und sind Sie schon in Bern gewesen, wo Sie noch Bundesrätin war?
Nein, erst später.
Aber Sie haben Interviews mit ihr gemacht?
Ja.
Und wie ist das so? Dann schaut man der Bundesrätin ins Gesicht und denkt an 20 Jahre zurück, an ein Familientreffen, wo man ein Glas Wasser nachgeworfen hat oder so. Und dann ist das plötzlich Bundesrätin und dann darf man mal schmunzeln, man muss es sogar noch ernst nehmen.
Ja, es ist. Also ich habe vor allem viele Interviews mit ihr geführt in meiner Arena-Zeit, weil dort war sie ja Präsidentin von der damaligen CVP gewesen. Und das war natürlich für sie ein wichtiger Gast gewesen, weil habe ich wirklich relativ viel mit ihr zu tun gehabt. Und dort haben wir uns wirklich auch gut überlegt, ja, wie gehen wir mit dem um? Das ist ja speziell, wenn wir Cousin und Cousine sind. Und wir haben das so gelöst, dass wir einfach, uns in der Sendung immer gesiezt haben, das aber immer transparent gemacht haben. Also für das Publikum transparent. Hey, wir kennen uns, wir sind logischerweise per Du, aber jetzt in der Sendung haben wir eine andere Rolle und darum tun wir uns siezen. Als Kind habe ich tatsächlich relativ viel mit der Doris zugekommen. Unsere Familie war dort recht eng gewesen, also unsere Väter waren die Brüder gewesen. Und wir haben damals sind wir recht viel auch nach Meerschwang gegangen, wo sie ja herkommt. Und, aber nachher, wo wir Jugendliche waren, wo wir erwachsen worden sind, hat sich das recht auseinander dividiert. Dort haben wir nicht mehr wahnsinnig viel miteinander zu tun gehabt. Aber wenn wir uns sehen, dann haben wir es immer noch, haben es gut miteinander. Und also das mit dem Glas anschmeißen, das habe ich bis jetzt noch nicht.
Also nur der Inhalt, nicht das Glas. Also, so weit kommen wir ja normalerweise auch Cousin und Cousine, genau, nicht.
Genau. Nein, aber ich glaube, es ist ehrlich gesagt nicht so schwierig gewesen, weil ich glaube, eben, ich habe vorhin gesagt, wir haben andere Rollen. Ich bin der Politmoderator, sie ist Bundesrätin oder Parteipräsidentin, da ist mir eine andere Rolle und das funktioniert eigentlich relativ gut, dass man in einer anderen Rolle ist. Was ich einfach bei ihr immer spannend gefunden habe, das ist, ich habe natürlich wie automatisch wie verglichen, wie ist Doris als Bundesrätin, als Politikerin und wie ist sie als Privatperson, weil ich kenne sie als Privatperson, ich habe sie ja auch schon als Kind und als Jugendliche kennt. Und das habe ich immer eine grosse Stärke von der Doris Leuter gefunden, dass sie jemand wirklich extrem authentisch ist. Also ich habe sie als Bundesrätin wirklich genau gleich neugierig, offen erlebt, auch lösungsorientiert erlebt, wie ich sie eben auch als Privatperson immer erlebt habe.
Doris Leuthard, eine Person, die man geachtet hat, massiv, das Atom-Doris, oder? Das ist Pro-Atom und dann wiederum, jetzt hat sie die Seite gewechselt, gegen das Abschaffen von diesen Sachen und heute zahlen wir relativ viel pro Kilowattstunde, jetzt ändert das wieder. Also ich glaube, der Name Doris Leuthard ist so eine Sinuskurve, oder? Einmal geht es ein bisschen hoch und einmal geht es ein bisschen runter. Wie haben Sie das denn persönlich erlebt?
Ja gut, ich habe das nicht müssen in dem Sinn selber nachvollziehen. Ich glaube, die Sinuskurve ist vor allem bei gewissen politischen Seiten gewesen. Ich glaube, in der Mitte hat sie immer viel Unterstützung gehabt. Und auch bei Leuten, die jetzt in der Energiepolitik eher für die erneuerbaren Energien sind. Ich glaube, dort hat sie eigentlich immer einen guten Ruf gehabt. Aber ja, ich finde, es war natürlich wirklich spannend gewesen, weil sie tatsächlich, sie ist ja im Verwaltungsrat gesessen, von denen, Laufenburg, das war ja so ein bisschen die Stromzentrale von ganz Europa damals, glaube ich, sogar gewesen. Und hat natürlich schon einen weiten Weg zurückgelegt, bis nachher eben dort nach der Atomkatastrophe in Japan, wo es dann darum gegangen ist, das abzuschalten. Ich glaube, das ist für sie sicher ein schwieriger Weg gewesen. Ich selber habe mich dort nicht gross darum kümmern, darum kann ich wie nicht so viel dazu sagen.
Jetzt habe ich Ihnen vorher gesagt, Sie wären eigentlich noch gut für die FDP. Dann habe ich gesagt, nein, Sie wären eigentlich noch gut für die CVP, respektive die Mitte. Und jetzt muss ich noch sagen, Sie wären wahrscheinlich relativ gut für die SP. Weil wenn man gut schaut, wer bei den SRG so in der letzten Zeit Abgänge hatte und in die Politik sind gegangen, dann ist das der kürzeste oder der jüngste, was ich sagen ist, dass der Ueli Schmetzer, der vom Kassensturz herkommt. Und er hat jetzt nachrutschen in den Nationalrat für die SP. Das Gleiche ist der Matthias Ebischer, der ebenfalls ein langjähriger Mitarbeiter von der SRG war, ist auch Nationalrat für die SP, ist jetzt in Berner Gemeinderat. Also das ist ja die Stadtregierung von Bern hineingerutscht. Und das macht schon ein bisschen Kopfzerbrechen, oder? Wenn solche Exponenten, die so lange das Fernsehen eigentlich geprägt haben, bei der Sozialdemokratie landen.
Es sind beides Leute, die Sie jetzt zitiert haben oder erwähnt haben, die nicht in der politischen Berichterstattung drin waren bei SRG, bei der SRG.
Also das heißt nicht, also politische Berichterstattung gleich, ich gehe später nicht in den Nationalrat.
Nein, das heisst nicht. Ich sage nur, die beiden, die Sie erwähnt haben, die jetzt zu der SP gegangen sind, tatsächlich, die sind nicht in der politischen Berichterstattung gewesen. Ich habe einfach ein paar andere Beispiele. Erstens, in den 90er Jahren und auch 2000er Jahren hat es diverse Leute gegeben aus der SRG, die in der Politik Karriere gemacht haben, und zwar bei der damaligen CVP, bei der SVP auch. Und zum Beispiel jetzt mein Vorgänger als Leiter vom Bundeshaus SRF, der Christoph Nufer, der ist nachher Sprecher geworden von der Bundesrätin Karin Keller-Sutter. Also wirklich FDP. Und einer von meinen Nachfolger als Arena-Moderator, Jonas Breuer, der ist jetzt Generalsekretär von der FDP. Also es gibt ganz viele Karrieren, die eher in der bürgerlichen Seite gehen. Eben, man kann die beiden SP-Leute rausnehmen. Ich glaube, es gibt wirklich ganz unterschiedliche politische Haltungen innerhalb von der SRG. Und es gibt ganz viele Beispiele von Leuten, die aus der SRG zu bürgerlichen Parteien oder zu bürgerlichen Organisationen gegangen sind.
Also mit Ihrer Karriere haben Sie ja eigentlich fast jeden Nationalrat, Ständerat lernen kennen. Sie kennen jeden Bundesrat. Sie haben die Arena gemacht, jetzt sind Sie im Bundeshaus. Also fast näher kann man nicht an die Politiker her. Und wenn wir jetzt als Normalos das Ganze ein bisschen beobachten, den Affenkäfig Bern, dann sagen wir, abends, wie können die nur so lange über so viel Mist reden? Oder Manchmal habe ich das Gefühl, fragt doch mehr hier bei Aktivradio, der Daniel Sauser, und der hat ganz 5 Minuten zum Entscheiden und ist die Sache eigentlich geritzt und dann könnte man das nächste Thema angehen. Also, wir diskutiert und diskutiert und diskutiert und es hört nicht auf. Ja. Geht das Ihnen manchmal also?
Ja, geht mir natürlich so. Ich meine, es gibt wirklich tatsächlich wahnsinnig lange Diskussionen. Wir haben ja gerade kürzlich über die einheitliche Finanzierung vom Gesundheitswesen abgestimmt, EFAS. Dort hat man 14 Jahre lang darüber diskutiert im Parlament. 2009 hat man angefangen bis 2023 und dann hat es ein Referendum gegeben, da haben wir 24 abgestimmt. Oder jetzt Eigenmietwerk, gerade in dieser Session, oder, wo glaub, 7 Jahre lang diskutiert worden ist und wo wir jetzt zu einem guten Abschluss kommen. Also gut in dem Sinn, dass man eine Lösung hat, dass nicht in den Bach abgeht. Also es ist, ja, es wird wahnsinnig viel diskutiert und ja, unsere Demokratie ist langsam und ja, zum Teil diskutiert man über irgendwelche Finesse. Aber wenn wir, ich nehme jetzt das Beispiel, was Sie vorher gesagt haben, wenn wir jedes Mal würden Daniel Sauser fragen, was sollen wir jetzt machen? Dann hätten wir eine Diktatur. Dann haben wir Daniel Sauser.
Ja, aber der würde alles perfekt klappen, oder? In der Schweiz. Ja,
selbstverständlich, selbstverständlich. Und ich glaube, das ist wirklich am politischen System geschuldet von der Schweiz. Und ich bin ein erklärter Fan vom politischen System, nicht vom politischen Personal. Das ist nicht besser und schlechter als in anderen Ländern, aber ich bin wirklich ein Fan von unserem politischen System. Unser politisches System ist ausgerichtet auf den Kompromiss. Und das ist unter anderem ist es fast zwangsweise ausgerichtet auf den Kompromiss, weil jedes Gesetz, das bei uns gemacht wird, muss es so gemacht werden, dass es ein allfälliges Referendum, also eine Volksabstimmung, würde bestehen. Wir sind das einzige Land auf der Welt, wo jedes Gesetz, das gemacht wird, hier oben in Bern, kann per Referendum vor das Volk gebracht werden. Und das heisst, die müssen dort oben so diskutieren, das Gesetz so machen, dass es auch wird in einer allfälligen Referendumsabstimmung überstehen. Und das ist, glaube ich, wirklich die Schwierigkeit in der Diskussion, dass man eigentlich alle Interessen muss berücksichtigen. Es gibt dann nämlich wahnsinnig verknurzte Kompromisse zum Teil auch, aber man versucht halt, möglichst viel einzubinden. Und ich glaube, eben, der Prozess dort ist sehr langwierig und zum Teil langweilig, aber dafür ist es oft, wenn wir dann eine Lösung haben, die allenfalls tatsächlich noch mit der Volksabstimmung auch entsprechend gut geheissen wird, dann ist es sehr viel stabiler als in anderen Ländern, wo die eine Regierung kommt, das macht, 3, 4, 5 Jahre später kommt die andere Regierung, macht das Gegenteil. Das finde ich ehrlich gesagt nicht nachhaltig.
Es gibt aber Sachen, die wahnsinnig schnell gehen. Wenn wir zum Beispiel den Grundsteuersatz für grosse Firmen weltweit anschauen, die 15%.
OECD-Mindeststeuer.
OECD-Mindeststeuer, genau. Hat die Schweiz eigentlich eine Vorreiterrolle? Die haben einfach salutiert und gesagt, jawohl, hier verstanden und haben es eingeführt. Oder? Und die Amerikaner, die mega Druck gemacht haben auf das, sagen, ihr könnt uns alle blosen. Wir machen das jetzt nicht oder noch nicht oder vielleicht gar nicht. Das werden wir dann sehen. Hat die Schweiz ein bisschen zu wenig Rückgrat? Also bei den Politikern ein bisschen zu wenig Rückgrat?
Also ganz so schnell ist es ja auch nicht gegangen. Es ist auch ein paar Jahre gegangen, bis wir jetzt das gehabt haben.
Und wir sind eine von den Ersten, die es gemacht hat.
Genau, wir haben es umgesetzt. Eben, das meine ich aber auch. Wenn es einmal durch ist, dann wird es dann relativ schnell durchgezogen. Oder? Aber ich bin mir nicht sicher, ob wir wirklich zu wenig Rückgrat haben. Ja, es gibt, man kann sicher einzelne Beispiele bringen, wo man sich ein bisschen mehr Rückgrat gewünscht hätte. Aber wir müssen schon auch sehen, wir sind ein kleines Land. Wir sind zwar wirtschaftlich Macht, absolut, aber letztlich sind wir ein kleines Land. Und wir müssen, und ich glaube, das ist total wichtig auch für unsere Wirtschaft, die ja extrem exportorientiert ist, wir müssen schauen, dass wir irgendwie Rahmenbedingungen haben und dass wir nicht zu viel von anderen Ländern irgendwie getreizt werden oder schlechte Rahmenbedingungen bekommen. Und ich meine, ich sage jetzt einmal, wenn wir uns bei dieser OECD-Mindeststeuer einfach stur gestellt hätten, dann hätte das wahrscheinlich schon irgendwelche Konsequenzen.
Aber wir hätten ja können sagen, jawohl, wir machen das selbstverständlich. Ja. Ja. Wir müssen einfach schauen, wie die Amerikaner das machen. Und wenn wir sehen, wie sie das machen, dann müssen wir es nachher auch so machen. Oder? Dann hätten wir es nämlich nicht machen müssen. Also man ist einfach wirklich ein bisschen schnell reingumpelt. Und das ist ganz klar ein Nachteil.
Die Frage ist, haben wir wirklich einen Nachteil durch das? Haben die Schweizer Unternehmen einen Nachteil?
Also die Schweizer Unternehmen, muss aufpassen, es geht ja um grosse Unternehmen,
oder? Genau, es geht um die grossen Konzerne. Genau. Haben die einen Nachteil?
Ja, ich denke schon. Also man sieht ja, wenn irgendjemand ein bisschen Privilegien hat, dann wandert er ab. Man geht zum Beispiel Irland oder Google Irland. Lange hat Irland alle die Firmen aufgenommen, weil sie dort einen Vorteil hatten. Also sie sind sofort gegangen, das ist noch cool in Irland.
Aber wir haben jetzt keine Abwanderung von Firmen aufgrund von der OECD-Mindeststeuer. Warum? Weil, und das ist wiederum gut schweizerisch, politischer Kompromiss, weil man gesagt hat, okay, man zwingt die Kantone dazu, dass sie die OECD-Mindeststeuer anwenden, die 15% Mindeststeuersatz, aber dafür kommen die Kantone Kompetenz über gewisse andere Sachen zu machen, die sie wiederum diesen Firmen entgegenkommen können. Und das haben sie gemacht und so haben sie die Firmen trotzdem behalten können. Wir haben keinen Abgang von grossen Firmen in der Schweiz.
Also nach dem Motto, etwas einführen, damit man es nicht muss einführen muss. Also man tut es einführen, damit die anderen können zurückzahlen können.
Nein, etwas einführen, dass man auch gewisse kompensatorische Massnahmen kann treffen für die negativen Folgen von etwas.
Sie haben vorher Rahmenbedingungen. Wenn ich Rahmen höre, dann denke ich an Rahmenabkommen. Ja. Selbstverständlich. Und irgendjemand hat ja dann mal gemerkt, dass das blöde Rahmenabkommen ist nicht gut, weil eins haben wir ja schon in Tonnen geworfen, das Rahmenabkommen 1 und jetzt gibt es halt das Rahmenabkommen 2 und dann ist es nicht so, jetzt sagen wir dann bilaterale 3. Ja. Genau. Ich finde das überhaupt nicht nett, weil die bilaterale ist ein bisschen etwas anderes als eben das Rahmenabkommen. Also wenn ich darf, bleiben wir beim Rahmenabkommen 2.
Ja. Oder beim Stabilisierungsabkommen. Wie hat Erich Nussbaum
gesagt? Wunderschöne
Stabilisierungsabkommen, glaube ich. Hat er dem gesagt. Interessant, habe ich auch vorher tatsächlich noch nie gehört. Ja.
Genau, also irgendwie der Himmel auf Erden, könnte man anders sagen. Also ich wäre jetzt das Rahmenabkommen 2. Und wir wissen mittlerweile, Vertrag mehr oder weniger 2024, Abstimmung darüber 2028. Das tönt ganz so danach. Dann bin ich weg, dann bin ich in Deckung. Ich bin weder noch Bundesrat, noch bin ich Nationalrat oder Ständerat. Ich habe überhaupt nichts dafür, das können die anderen ausbaden. Das ganze 4 Jahre und nachher muss man das Zeug noch aufsplitten. Weil wenn man sie in einen einzigen Topf, also in einen Rahmen würde bringen, oder? Jetzt gibt es ja Rämli und dann kommt gar keiner mehr daraus nachher. Dann muss man wissen, wie die Rämli miteinander zusammenhängen, ob sie noch Schnürli haben, die irgendwie verbunden sind untereinander. Also es geht einfach einmal mehr davon aus, hat man das nicht gescheiter einfach in Tonnen geworfen, wie das Rahmenabkommen 1, das Rahmenabkommen 2. Die zwei hätten sich nachher können im Kübel gut unterhalten, die beiden Rahmenabkommen. Nein, Spass beiseite, 4 Jahre ist eine ganz lange Zeit. Ja. Und jetzt wird irgendetwas unterzeichnet, wo in 4 Jahren das Volk muss darüber abstimmen muss. Und dann stimmen ja wahrscheinlich eben die Rahmenbedingungen zu diesem Rahmenabkommen stimmen ja dann gar nicht
mehr. Mol, das sind dann immer noch die gleichen. Und das finde ich als Schöne daran. Also ich meine, der Bundesrat hat offenbar seine Gründe gehabt, um das erste Rahmenabkommen zu kübeln, wie sie gesagt haben. Das kann man respektieren. Ich finde es wunderbar, dass wir jetzt etwas haben, das da ist. Und nicht, weil ich das toll finde, abgesehen davon kenne ich es ja gar noch nicht in den Details. Oder? Das werden wir wahrscheinlich erst im Frühling dann wirklich wissen, was in den Details steht. Aber was ich grossartig finde, jetzt werden wir irgendwann wirklich tatsächlich darüber abstimmen können. Und das wette ich. Und das finde ich also grossartig an der Schweizer Demokratie, dass wir praktisch über alles abstimmen können. Und die 4 Jahre, ich meine, das ist halt geschuldet wirklich an der Schweizer Politikmechanik. Man hat jetzt die Abkommen, man muss die jetzt ein paar Monate prüfen juristisch, nachher geht es in eine Vernehmlassung rein, dann muss der Bundesrat die Botschaft ausarbeiten, für das braucht er ein paar Monate, dann geht es ins Parlament rein, dann muss es hin und her zwischen den beiden Kammern und dann sind wir im 27.
Also für Sie ist das super, oder? Sie können moderieren bis an Bachhaben, oder? Das gibt dermassen viele Sendungen, weil alle 3 Monate ändern irgendetwas.
Es ändert ja nachher nicht mehr viel. Ja gut, im Parlament dann vielleicht schon. Nein, also muss wirklich, und dann ist 27 und 27 haben wir ein Wahljahr. Und dann, jetzt dort wird es politisch tatsächlich, weil dort hat keine Partei, außer der SVP, hat das Interesse, im 27. über den EU-Vertrag abzustimmen. Darum sagen alle, jetzt tun wir es noch ein bisschen schieben und dann machen wir 28.
Aber das ist doch jetzt absolut verheerend. Genau das Argument. Im 27. hat niemand das Interesse daran abzustimmen. Das heisst, dass ja da irgendwie eine faule Bombe in diesem Ding drin ist, weil sonst hätten sie ja ein Interesse, weil sie sagen, wir sind dafür, oder? Und weil wir dafür sind, werden wir viel mehr Nationalratssitze bekommen. Nein, im Gegenteil, sie haben mega Respekt vor dem Ding und sagen, im Wahljahr ja nicht.
Hallo, das ist Politik. Ich meine, Politik, es ist nicht kuschelt so. Das ist nicht Kindergarten. Politik heisst Interessenvertretung und jede Partei will logischerweise ihre Interessen vertreten. Und wenn eine Partei findet, hey, es ist für uns nicht gut, wenn es in einem Wahljahr zur Abstimmung kommt, dann versucht man logischerweise das hinterher zu schieben. Es gibt übrigens auch durchaus viele Stimmen, also gerade bei den Befürwortern gibt es auch Stimmen, die sagen, hey, nein, eigentlich liegt ja alles auf dem Tisch, wir können vorwärts machen, wir können das am Ende 26. zur Abstimmung bringen. Ob das einfach rein zeitlich funktioniert, ist eine andere Frage.
Also man könnte mich auch fragen, ich würde sagen, genau. Kann ich das Ding in Tonnen?
In der Sausendiktatur.
Und dann ist Ruhe und dann reden wir wieder über Sachen, die ein bisschen weg. Was spannend ist hingegen bei dem, wir haben das erste Mal den Kampf der Milliardäre, oder?
Ja.
Das wäre übrigens noch eine Fernsehsendung für die SRG, mhm. oder?
Der Herr Michel gegen den Herr Gantner.
Ja, genau. Oder, nein, auf der ganzen Seite wären sogar drei, oder?
Ja, mindestens.
Nicht nur einen allein, ja. oder? Genau. Mhm. Genau, der Michel ist allein
ja.
und mit Unkel wird immer wie einsamer. Auf jeden Fall haben wir hier Leute jetzt auf der Seite, die effektiv mal das Kessel füllen können. Mhm. Und ich finde das eigentlich cool, weil da kommen wirklich Argumente auf den Tisch. Und jetzt wollen wir noch schnell auf Kompass Europa übergehen. Mhm. Kompass Europa will ja nicht unbedingt den Vertrag verhindern, sondern er will nur, dass der Vertrag effektiv auch ins Ständemeer reinkommt. Ja. Also schnell zur Zusammenfassung. Oder? Wenn ich in der Verfassung etwas ändern will, dann mache ich das über die Initiative. Mhm. Und die Initiative hat zwangsläufig immer das Ständemeer zur Folge. Es gibt keine Initiative, die nur über das absolute Meer von der Bevölkerung geht. Und jetzt gibt es einen Vertrag, wo man, ich sage jetzt halt das, das Bundesgericht ein bisschen macht, unsere Demokratie ein bisschen zerstören. Und was heisst jetzt das tatsächlich für uns, wenn wir eigentlich einen Teil von der Demokratie, die sie vorher so toll gefunden haben, einfach müssen preisgeben. Und die sagen jetzt einfach, das Ständemeer muss gelten, auch für so einen völkerrechtlichen Vertrag.
Also jetzt wird es natürlich sehr politisch. Also jetzt kann ich ja
muss ich die Frage zurückziehen?
Nein. Super. Jetzt kann ich den Herrn Nussbaumer zitieren, der ja da vorher einmal da gestanden ist an diesem Pult und der einfach gesagt hat, es gibt von der Verfassung her keine Grundlage, dass man das Rahmenabkommen oder bilaterale Treue, wie man dem sagt, müsste an einem Ständemeer unterstellen. Da gibt es übrigens auch unterschiedliche Forscher. Also wir haben gerade kürzlich bei uns in der Tagesschau einen Beitrag darüber gemacht, wo zwei Staatsrechtler unterschiedlicher Meinung sind über diese Frage. Das kann man wirklich sehr
unterschiedlich sehen. Kann sein, dass die Kompass Europa-Initiative, wenn sie genug frühzeitig eingereicht wird, jetzt vor der Abstimmung Rahmenabkommen kommt, was ja jetzt im 28. vermutlich wird sein, oder?
Das wird sicher nicht vorher sein, weil was wahrscheinlich vorher wird sein, das ist die Initiative von der SVP, wo eine Begrenzung von der Bevölkerung auf 10 Millionen verlangt. Das wird vorher sein, aber die Kompass-Initiative wird sicher nicht vorher zur Abstimmung
kommen. Wie lange geht das denn? Also nehmen wir jetzt mal an, die schaffen das im 2025 nur Unterschriften herzubringen, mhm. reichen das ein, wie lange geht denn das?
Das kann ich nicht ganz genau sagen. Man hat anderthalb Jahre Zeit, um Unterschriften zu sammeln. Nachher muss es in die Prüfung rein, dann macht der Bundesrat irgendeinen Vorschlag, dann gibt es eine Botschaft, dann gibt es eine Vernehmlassung, beziehungsweise zuerst Vernehmlassung, dann Botschaft, dann geht es ins Parlament. Also das kann schon ein paar Jahre gehen. Und es wird eben, wie gesagt, es wird ganz sicher nicht vor der Abstimmung über das Rahmenabkommen oder die Bilaterale sein.
Wie finden Sie das gut, der Kampf der Milliardäre?
Also ich finde, in der Schweiz kann man ja, das ist auch das Schöne an der Schweiz, wir haben jetzt eine Initiative, die wirklich von ein paar Milliardären eingereicht wird. Wir haben vor ein paar Jahren eine Abstimmung gehabt über die Hornkühe. Oder? Das ist von einem Bergbauer eingereicht worden, vom Herrn Caprez, hat er, glaube ich, wenn ich mich recht mal erinnere. Wir haben Initiativen gehabt, die von ein paar Frauen, die von sexueller Gewalt betroffen waren, eingereicht worden ist. Also, das ist das Schöne auch, dass bei uns ganz viel einreichen können. Ich finde das wunderbar. Da sollen sich auch die Milliardären engagieren. Und vor allem, jetzt werden wahrscheinlich viele Leute sagen, ja, wenn die natürlich so viel Geld reinpumpen, dann haben sie sozusagen gewonnen. Aber das stimmt ja nicht. Und das wissen wir auch aus der Forschung heraus, dass eben das Geld zwar durchaus ein gewisser Faktor ist in einem Abstimmungskampf, aber überhaupt nicht der wichtigste. Sondern der wichtigste sind wirklich die Argumente. Und dort wird irgendwann sich zeigen, welche Argumente das überzeugen bei der Bevölkerung.
Wenn Sie mit einem Bundeshauspolitiker reden und ihr dem eine Frage stellen, wissen Sie mittlerweile eigentlich schon, was er sagt?
In gewissen Fragen und bei gewissen Leuten ja.
Also es ist nicht mehr wahnsinnig spannend. Im Prinzip könnten Sie mit KI im Prinzip die Antwort selber geben.
Nein, ich sage in gewissen Fällen und bei gewissen Leuten. Es gibt zum Glück immer noch
andere Fälle. Sie sagen aber nicht, wer das ist, oder?
Nein,
Sie sagen nicht, wer die Fälle sind.
Nein, aber ich meine, wenn ich jetzt irgendeine überzeugte EU-Befürworterin gehe, frage, wie sie jetzt findet, dass jetzt da der Bundesrat das Abkommen abschließt, offiziell zumindest, dann weiß ich, was dort als Antwort kommt, logischerweise. Oder? Aber es gibt ja immer noch genug Themen und ich meine, das ist auch... Das war auch für mich wahnsinnig spannend, übrigens, als ich vor 5 Jahren dann von Zürich ins Bundeshaus nach Bern gekommen bin, ich meine, da bin ich wirklich noch in die Politmechanik, in die Feinmechanik von der schweizerischen Politik reingekommen und habe gemerkt, über wie viel wahnsinnig viele tausend Themen haben wir diskutiert und wie viel dass man muss wissen über die ganze Kommissionsarbeit und was ist eine Motion und wie wird überläuft die und wann wird sie eingereicht und wie ist mit der Antwort und was heisst das dann und so. Ich meine, das ist unglaublich vielseitig und von dem her, bei gewissen Leuten weiss ich, was kommt und bei ganz vielen Leuten und ganz vielen Themen bin ich immer wieder überrascht, was kommt.
Völlig ein anderes Thema jetzt, Frage an Sie als Journalist. Ja. Es ist ein Beitrag X und zuletzt heisst, es gilt dann die Unschuldsvermutung.
Ja.
Genau. Da sträuben sich bei mir immer Tor. Und ich werde jetzt ein Beispiel machen. Ja. Nehmen wir Pierin Vinzenz von der Raiffeisenbank. Mhm. Und der Schaden, den er verursacht soll haben, hält sich in Grenzen. Moralisch können sich alle einig sein, es war nicht sehr moralisch. Aber die Frage ist, ist das effektiv so verwerflich gewesen, dass es auch strafrechtlich müssen entsprechend verfolgt werden. Der Pierin Vinzenz war jeden Tag fast in der Presse drin, eine Zeit lang, im Fernsehen drin, im Radio drin und so weiter und so fort. Der Mann ist völlig zerstört, total kaputt. Und da habe ich eigentlich ein Problem. Man konnte in den letzten Tagen lesen, dass der Raiffeisenbank-CEO Huber, sein Nachfolger, zurückgetreten ist und wieder darf anheuern bei der Bündner Kantonalbank, glaube ich. Weil dort war auch ein Problem, aber mit einer anderen Person. Und jetzt liest man, dass er einen Schaden könnte hinterlassen von bis zu 500 Millionen.
Wer, der Herr Huber von der Raiffeisen?
Ja, ja.
Ah, oh, ich habe
es nie gelesen. Okay, ein IT-Problem. Mm-hmm. Wo man allenfalls relativ viel wieder, wie das Rahmenabkommen kann in die Tonne werfen. Und,
aber darf ich noch eine Zwischenfrage stellen? Gibt es irgendeine Bank, die nicht in einem grossen IT-Projekt etwa 500 Millionen Franken ins Amt gesetzt hat?
Nein, aber es geht mir eigentlich darum, ich nehme nicht an, dass der Herr Huber jemals so verfolgt wird mit den Kameras und sein Privathaus gezeigt wird und, sagt, und dort hat er wieder einen goldenen Sessel hinein. Und dort war er irgendwie in einem Kabarett und hat eine junge Dame auf den Knien gehabt und so weiter und so fort. Ich denke, das kann man vielleicht bei ihm auch nicht, wer weiss das. Aber es geht mir ein bisschen Folgendes darum, oder? Wir haben riesige Schäden bei der Credit Suisse. Milliardenschäden, die dann allenfalls mit den 81s noch könnten bis zu 17 Milliarden auf die Eidgenossenschaft, auf sie und mich und alle anderen Steuerzahler zurückkommen. Und eigentlich ist es relativ ruhig. Puck kommt jetzt dann irgendwann raus. Aber ich gehe jetzt mal davon aus, es wird relativ ruhig bleiben. Aber wir reden von einem Milliardenschaden. Ja. Und ich glaube nicht, dass man irgendeinen von den CS-Verantwortlichen so lange mit der Kamera wird verfolgen. Es kommt mir jetzt, also du hast eine journalistische Frage, ist das korrekt, beispielsweise jetzt am Beispiel Pierin Vinzenz, dass man mit der Kamera dermassen hinter ihm ist gesehen?
Also das muss ich jetzt journalistisch auseinandernehmen. Da sind jetzt ein paar wirklich wichtige Fragen drin gewesen. Wir sind ja ausgegangen von der Unschuldsvermutung, also beziehungsweise von dem Satz, es gilt die Unschuldsvermutung. Wir sind beim Herrn Vinzenz gewesen. Ist das korrekt, dass man den sozusagen auch medial so verfolgt? Und wir sind drittens bei der Frage, ist das gerecht, wenn man jetzt zum Beispiel CS anschaut? Ich nervt mich ehrlich gesagt auch oft über den Satz, es gilt die Unschuldsvermutung, aber ein bisschen von einer anderen Seite her. Also wir als Journalisten wären da ein bisschen gezwungen dazu, den Satz zu sagen, weil es uns davon schützt, vor irgendwelchen Instanzen, dass wir etwas könnten sagen könnten, was sich im Nachhinein nicht könnte als ganz korrekt herausstellen. Also tut man sozusagen den Satz hinten an. Und ich sage jetzt mal, ein bisschen ankleben, dass man einfach irgendwie sauber raus ist. Und das stört mich auch oft, vor allem bei Fällen, die dermassen klar sind. Also irgendjemand, ich meine, der Mensch in den USA, der in New York auf offener Straße den Versicherungschef verschossen hat, den sie jetzt verhaftet haben. Und es ist völlig klar, es wissen alle, und ich glaube, er hat es auch mehr oder weniger schon zugesehen, es wissen alle, er hat es gemacht. Da muss man logischerweise noch ein Gerichtsverfahren machen, aber er hat es gemacht und dort irgendwo hinten ankleben. Es gilt die Unschuldsvermutung, finde ich, jetzt einfach mal rein vom gesunden Menschenverstand her, finde ich relativ komisch. Fall Vinzenz. Ich meine, es sind dort, und das muss man klar sagen, es sind offenbar offenbar strafrechtlich relevante Sachen passiert. Das ist untersucht worden, es hat einen Prozess gegeben, er ist verurteilt worden, erstinstanzlich. Jetzt ist das aufgehoben worden, beziehungsweise teilweise, glaube ich, aufgehoben worden. Jetzt geht es wieder in eine Berufungsverhandlung, beziehungsweise in eine neue Untersuchung. Jetzt wird man müssen schauen, was bleibt am Schluss noch hängen. Aber es ist nicht mehr Journalisten haben den Prozess geführt, sondern die Staatsanwaltschaft hat den Prozess geführt. Und das Dritte, was ich total nachvollziehen kann, der Ärger darüber, dass in dieser CS wirklich über Jahre hinweg also dermassen Misswirtschaft betrieben worden ist und dermassen die Leute sich in die eigenen Taschen gewirtschaftet haben. Und dass am Schluss wahrscheinlich niemand da steht und Verantwortung muss übernehmen. Man wird das in dem Punktbericht sehen, dass die CS hat massiv Verluste gemacht, Milliardenverluste, und gleichzeitig, in der gleichen Zeitspanne, haben sich die Manager Taschen wirklich mit Boni gefüllt, mit gleich vielen Milliarden. Das ist absolut stossend und das nervt mich persönlich wirklich auch, dass dort am Schluss niemand zur Verantwortung gezogen wird. Wahrscheinlich. Oder ich hoffe vielleicht irgendwann doch noch.
Urs Leuthard, sehen wir uns in einem Jahr wieder?
Mal schauen.
Oder hören wir einander wieder?
Gerne.
Super, herzlichen Dank, gerne, dass Sie bei Aktiv Radio vorbeigekommen sind.
Danke vielmals für das Gespräch.